Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 22. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Könige, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 37. Über König Joram von Israel. Im 18. Regierungsjahr Josaphats, des Königs von Juda, wurde Joram, der Sohn Ahabs, König von Israel. 12 Jahre regierte er in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie sein Vater und seine Mutter es getan hatten. Das Steinmal, das sein Vater zu Ehren Baals hatte errichten lassen, ließ er wieder entfernen. Doch von dem Götzendienst, zu dem König Jerobeam die Leute von Israel verführt hatte, wollte er nicht lassen. Der Feldzug gegen die Moabiter. Mescha, der König von Moab, besaß große Schafherden und hatte dem König von Israel als Tribut 100.000 Schlachtschafe und ebenso viele einjährige Schafböcke zu liefern. Nach dem Tod Ahabs wollte er die Oberherrschaft Israels nicht länger anerkennen und stellte die Tributlieferungen ein. Darauf zog König Joram von Samaria aus durch das Land, um die Männer Israels gegen ihn zu den Waffen zu rufen. Er schickte auch Gesandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König von Moab ist von mir abgefallen. Ich will einen Feldzug gegen ihn unternehmen. Machst du mit? Ich mache mit, antwortete Josaphat. Du kannst auf meine Truppen, auf Mann und Ross, zählen wie auf deine eigenen. Welchen Anmarschweg wollen wir wählen? Fragte Joram. Den Weg durch die Wüste Edom, sagte Josaphat. Elisha rettet das Heer vor dem Verdursten. So rückten der König von Israel und der König von Juda mit ihren Heeren aus. Auch der König von Edom mit seinen Truppen zog mit. Nachdem sie 7 Tage lang marschiert waren, fand sich kein Wasser mehr für ihre Soldaten und für die Lasttiere. »Wir hätten den Feldzug nicht unternehmen sollen«, sagte der König von Israel. »Der Herr hat uns 3 Könige nur hierher gerufen, um uns den Moabitern in die Hände zu liefern.« Josaphat erwiderte, »Ist denn hier kein Prophet, durch den wir den Herrn fragen könnten?« Darauf sagte einer von den Offizieren des Königs von Israel, »Elisha ist hier, der Sohn Schafats. Er stand im Dienst Elias, er hat ihm das Wasser über die Hände gegossen. Dann ist er auch der Mann, der uns sagen kann, was der Herr von uns will«, sagte Josaphat. Die 3 Könige gingen also zu Elisha. Aber der sagte zum König von Israel, »Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu den Propheten, bei denen dein Vater und deine Mutter sich Rat geholt haben.« »Die können uns nicht helfen«, erwiderte der König, »denn der Herr ist es, der uns hierher gerufen hat und der uns 3 Könige den Moabitern in die Hände liefern will.« Darauf sagte Elisha, »So gewiss der Herr lebt, der Herrscher der Welt, in dessen Dienst ich stehe. Nur König Josaphat von Juda zuliebe lasse ich mich bitten, dich allein würde ich keines Blickes würdigen. Aber nun lasst einen Harfenspieler kommen.« Während das Harfenspiel erklang, kam der Geist des Herrn über Elisha und er sagte, »So spricht der Herr. Hebt hier, in diesem ausgetrockneten Flussbett, überall Gruben aus. Ihr werdet zwar keinen Windhauch spüren und keinen Regen fallen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr genug zu trinken habt, ihr, euer Schlachtvieh und die Lasttiere. Aber der Herr wird noch viel mehr für euch tun. Er wird die Moabiter in eure Hand geben. Alle ihre prächtigen, gut befestigten Städte werdet ihr erobern, ihre Fruchtbäume umhauen und alle Quellen zuschütten. Ihr fruchtbares Ackerland werdet ihr unter Steinen begraben. Und wirklich, am nächsten Morgen, zu der Zeit, wenn im Tempel das Speiseopfer dargebracht wird, kam von den Bergen Edoms her so viel Wasser geströmt, dass die ganze Gegend davon überschwemmt war. Der Sieg über die Moabiter. Inzwischen hatten die Moabiter gehört, dass die Könige von Israel, von Juda und von Edom zum Krieg gegen sie anrückten. Alle kampffähigen Männer waren aufgeboten und zur Grenze geschickt worden. Als sie an jenem Morgen aufwachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien ihnen das Wasser aus der Entfernung rot wie Blut. »Das ist Blut«, sagten sie. »Bestimmt sind die drei Könige in Streit geraten« und haben sich samt ihren Heeren gegenseitig umgebracht. Auf, ihr Moabiter, holt euch die Beute! Als sie sich dann aber dem Lager näherten, brachen die Männer Israels hervor und schlugen sie in die Flucht. Danach drangen die Israeliten in das Land der Moabiter ein und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Sie zerstörten die Städte, und auf die Äcker warf jeder von ihnen einen Stein, bis alles Fruchtland unter Steinen begraben war. Alle Quellen wurden zugeschüttet und alle Fruchtbäume umgehauen. Nur die Mauer von Kir-Heres hielt dem Angriff stand, doch die Stadt war umzingelt und wurde von den Steinschleuderern beschossen. Als der König von Moab merkte, dass er die Stadt nicht mehr lange halten konnte, wollte er mit 700 Kriegern, lauter mit Schwertern bewaffneten Männern, den Belagerungsring durchbrechen, und zwar an der Stelle, wo der König von Edom stand. Der Versuch scheiterte. Darauf nahm der König seinen erstgeborenen Sohn, der einmal an seiner Stelle hätte König werden sollen, und opferte ihn auf der Stadtmauer dem Gott der Moabiter als Brandopfer. Da kam der Zorn des Moabitergottes über die Männer Israels, sodass sie die Belagerung abbrachen und in ihr Land zurückkehrten. Elisha hilft einer armen Witwe. Eine Witwe, deren Mann zur Prophetengemeinschaft um Elisha gehört hatte, bat den Propheten dringend um Hilfe. »Mein Mann ist gestorben«, sagte sie, »du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen.« »Was kann ich für dich tun?«, fragte Elisha. »Sag mir doch, was hast du noch im Haus?« »Nichts mehr«, antwortete sie, »nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl.« Da sagte Elisha, »geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße aus, leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließ hinter dir und deinen Kindern die Tür ab und gieß das Öl in die Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite.« Die Frau ging in ihr Haus und schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. »Reich mir noch eins«, sagte sie zum einen der Jungen. Aber der antwortete, »es ist keines mehr da.« Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau kam zum Propheten Elisha und berichtete, was geschehen war. Elisha sagte, »Nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben.« Elisha verspricht einer kinderlosen Frau einen Sohn. Eines Tages kam Elisha durch das Dorf Schunem. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann, »Du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten, mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen.« So machten sie es. Als Elisha wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Da Danach befahl er seinem Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisha ließ ihr durch seinen Diener sagen, »Du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. Kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Heerführer für dich verwenden?« Aber sie ließ ihm sagen, »Ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe. Ich brauche keine Hilfe.« Elisha fragte Gehasi, »Was könnten wir denn sonst für sie tun?« Und der antwortete, »Es gäbe schon etwas. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt.« »Ruf sie herein«, sagte Elisha. Sie kam und blieb in der Tür stehen, und Elisha sagte zu ihr, »Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Arm wiegen.« »Ach Herr, du Mann Gottes«, erwiderte sie, »mach mir doch keine falschen Hoffnungen.« Die Frau wurde tatsächlich schwanger, und ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisha genannt hatte. Elisha erweckt den Sohn der Frau wieder zum Leben. Als der Junge größer geworden war, besuchte er eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Die Mutter brachte den Leichnam in das obere Zimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, »Gib mir einen Knecht mit einer Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück.« »Warum gehst du ausgerechnet heute?« fragte er. »Es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag.« »Lass es gut sein«, sagte sie, sattelte die Eselin und befahl dem Knecht, »Treib mir das Tier tüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage.« So kam sie zu Elisha an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon von Weitem und sagte zu Gehasi, »Da kommt ja die Frau aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frag sie, geht es dir gut, geht es deinem Mann gut, geht es dem Kind gut?« Die Frau antwortete Gehasi, »Ja, es geht gut.« Aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisha sagte, »Lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt, und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist.« »Ach, mein Herr«, sagte sie, »habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen?« Da sagte Elisha zu Gehasi, »Geh so schnell du kannst nach Schunem, bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn dich jemand begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm meinen Prophetenstab mit und leg ihn auf das Gesicht des Jungen.« Aber seine Mutter sagte, »So gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, ich gehe nicht ohne dich von ihr weg.« Da ging Elisha mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber der gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück, Elisha entgegen, und sagte zu ihm, »Er ist nicht aufgewacht.« Als Elisha selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augen und Hände des Jungen. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Elisha stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Da nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisha rief Gehasi und befahl ihm, die Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr, »Hier hast du deinen Sohn.« Sie trat auf Elisha zu und warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Musik. Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 8 bis Kapitel 15, Vers 12. Paulus und Barnabas in Lystra. In Lystra sahen Paulus und Barnabas einen Mann sitzen, der seit seiner Geburt gelähmt war. Seine Füße waren kraftlos, er hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Schritt getan. Er hörte zu, wie Paulus die gute Nachricht verkündete. Paulus blickte ihn an, und als er merkte, dass der Gelähmte das feste Vertrauen hatte, geheilt zu werden, sagte er laut: »Steh auf, stell dich aufrecht auf deine Beine.« Da sprang der Mann auf und ging umher. Als die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, riefen alle in ihrer lykaonischen Sprache: »Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen.« Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze ans Stadttor und wollte zusammen mit der Menge den beiden Opfer darbringen. Als die Apostel merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: »Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen, genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollen wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker, außer den Juden, ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich.« Doch auch damit konnten sie die Leute kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Aber dann kamen Juden aus Antiochia in Pisidien und aus Ikonion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und bewarfen Paulus mit Steinen. Darauf schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Christen sich um ihn drängten, kam er wieder zu sich, stand auf und ging ganz offen in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Besuch der Gemeinden auf der Rückreise von Derbe aus. In Derbe verkündeten Paulus und Barnabas die gute Nachricht und konnten viele Menschen als Jünger und Jüngerinnen für Jesus gewinnen. Dann traten sie die Rückreise an. Sie kamen wieder nach Lystra und dann nach Ikonion und schließlich nach dem pisidischen Antiochia. Überall machten sie den Christen Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. »Der Weg in Gottes neue Welt«, sagten sie zu ihnen, »führt uns durch viel Not und Verfolgung. So ist es der Wille Gottes.« In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und stellten sie und alle, die zum Glauben an den Herrn gekommen waren, mit Gebet und Fasten unter dessen Schutz. Sie zogen dann weiter durch Pisidien nach Pamphylien. Sie verkündeten die Botschaft Gottes in Perge und gingen hinunter ans Meer nach Attalia. Von dort kehrten sie mit dem Schiff zum Ausgangspunkt ihrer Reise nach Antiochia in Syrien zurück. Hier waren sie der Gnade Gottes anbefohlen worden für das Werk, das sie nun vollendet hatten. Nach ihrer Ankunft riefen sie die ganze Gemeinde zusammen und berichteten, was Gott alles durch sie getan hatte und dass er den Nichtjuden die Tür zum Glauben geöffnet habe. Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Brüdern und Schwestern in Antiochia. Müssen die Nichtjuden auf das Gesetz verpflichtet werden? Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern: »Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt.« Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Aposteln und Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde feierlich verabschiedet. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten überall in den Gemeinden, wie die Nichtjuden Jesus als den Herrn angenommen hatten. Bei allen Brüdern und Schwestern lösten sie damit große Freude aus. Als sie nach Jerusalem kamen, wurden sie von der ganzen Gemeinde und den Aposteln und Gemeindeältesten freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen, was Gott alles durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen auf und erklärten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz Moses befolgen. Petrus, Gott hat schon entschieden. Daraufhin fand eine weitere Versammlung statt. Die Apostel und die Gemeindeältesten traten zusammen, um vor der gesamten Gemeinde die Frage zu erörtern. Als die Diskussion heftig wurde, stand Petrus auf und sagte: Liebe Brüder, ihr wisst doch, Gott hat schon seit langem unter euch seinen Willen kundgegeben. Er hat entschieden, dass die Menschen der anderen Völker durch mich die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen sollten. Und er, der ins Herz sieht, hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat ihnen, genauso wie uns, den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum also fordert ihr Gott heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Es ist doch allein die Gnade Gottes, auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten. Wir genauso wie sie. Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs und alle hörten aufmerksam zu, als nun Paulus und Barnabas noch eingehender berichteten, was für staunenerregende Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden vollbracht hatte. Psalm 140. Bitte um Hilfe gegen Verleumder. Ein Lied Davids. Herr, rette mich vor boshaften Menschen, vor gewalttätigen Leuten, beschütze mich. Ihr Kopf steckt voll von bösen Plänen, ständig brechen sie Streit vom Zaun. Sie sind gefährlich wie züngelnde Schlangen, ihre Worte sind tödlich wie Natterngift. Herr, bewahre mich vor Menschen, die dich und deine Gebote missachten, vor gewalttätigen Leuten beschütze mich, vor denen, die mich zu Fall bringen wollen. Diese Vermessenen haben mir Fallen gestellt, mir Schlingen und Netze in den Weg gelegt. Ich aber sage: Herr, du bist mein Gott. Höre mich, wenn ich um Hilfe rufe. Gott, du mein Herr, mein starker Helfer, du hast mich im Kampf geschützt wie ein Schild. Gib diesen Unheilstiftern nicht, was sie sich wünschen. Lass ihre Machenschaften nicht gelingen, sie würden sonst noch überheblicher. Die Lügen, die sie über mich verbreiten, lass sie zurückfallen auf diese Verleumder. Lass glühende Kohlen auf sie regnen, stürze sie ins Feuer, in tiefe Schluchten, aus denen sie nicht mehr herauskommen können. Für böse Zungen soll im Land kein Platz sein, und wer Gewalttat liebt, den soll das Unglück zu Tode hetzen. Ich weiß es, Herr, du trittst für die Unterdrückten ein, du wirst den Wehrlosen Recht verschaffen. Alle, die dir die Treue halten und nach deinem Willen fragen, werden in deiner Nähe leben und dich preisen. Sprüche, Kapitel 17, Vers 22. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Musik. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht in Jeremia Kapitel 14, Vers 21. Herr, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören. Und aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9 dazu: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein. Dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.